Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute bin ich ein wenig krank. Heute mit den lahmen Enten wieder. Und zwar haben wir diesmal Molf dabei. Molf, wie geht es dir?
Bei deiner Stimme geht es mir doch immer bestens,
Sehr gut. Wir haben den guten LSD dabei. Wie geht es dir?
Servus, mir geht's auch gut. Dankeschön.
Sehr schön. Darf man jetzt noch LSD sagen? Der neue Name ist ja jetzt mein Name auf MDMA. Also
ich fühle mich immer
gerade geleakt.
Ey, also ich bin zumindest nicht Montreller. Okay.
Kannst doch hier Alter zu mir sagen.
Alles gut. Okay, okay. Christner geht auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Herzschießner.
Sehr gut. Dann, last but not least, wir haben Dimi bei uns. Dimi, wie geht's dir?
Ja, hi. Mir geht's super. Danke, dass ich da sein darf. Und große Sorry an Amdon Art, der das hier wieder schneiden darf wahrscheinlich.
Ach was. Genau, mutet euch bitte nicht. Das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme sagen sollen, weil das macht irgendwie immer Probleme hier mit Röverside. Genau. Ansonsten, Jungs, wir haben heute richtig, Jungs und Mädchen natürlich, Entschuldigung, wir haben heute sehr, sehr geile Themen dabei für euch. Und zwar sprechen wir über die größte Bärenmarkt-Rallye eventuell aller Zeiten oder den ewigen Bullenmarkt. Wir sprechen über Stop-Loss-Strategien für Papierhände. Wir sprechen über Steuern, denn alle hier Anwesenden sind ausgebildete Steuerberater, behaupte ich mal. Und wir... Ich laber nur noch Scheiße, merke ich in letzter Zeit irgendwie. Und nein, die letzte Frage ist aber ziemlich cool, weil das kam das letzte Mal sehr, sehr gut an. Wir haben über die größten Verluste der Geschichte gesprochen und wir haben dieses Mal wieder welche für euch dabei. Beziehungsweise die lahmen Enten haben wieder ein paar coole Geschichten für euch dabei. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung das dann gehen wird. Ich hab Bock, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Legen wir los?
Let's go.
Let's go. Sehr gut. Okay, auf geht's. Die erste Frage hat's auch direkt schon in sich. Und zwar, ist das Jahr bei der Nasdaq bisher die größte Bärenmarkt-Rallye aller Zeiten oder erlebt man bereits den Start des nächsten ewigen Bullenmarktes? Wir können gerne immer mit Molf anfangen und dann gehen wir so von so im Uhrzeigersinn. Ich weiß nicht, haben wir die gleiche View? Also bei mir wäre immer zuerst Molf, dann LSD, dann Dimi. Passt das?
Passt ja, von mir aus, ja.
Ja? Molf hat auf jeden Fall die meiste Ahnung. Er soll beginnen.
Molf, gerne. Haben wir, was ist los im Nassen?
Der Definition sind wir ja rein theoretisch sind wir in einem Bullenmarkt. Das sind jetzt 30% up year to date im Nasdaq. Aber die letzten 2, 3, vielleicht 4, 5 Tage fühlt sich schon ein bisschen bearish an. So, wenn man da ins Portfolio schaut, macht nicht allzu viel Spaß. Irgendwie Tech ist sehr rot. Die Earnings haben angefangen. Earnings von Banken waren sehr, sehr gut, wurden aber allesamt komplett abgestraft, was ich nicht unbedingt verstehe, bis auf JP Morgan. Ich hoffe, es ist weiterhin ein Bullenmarkt, der größte aller Zeiten. Ich bin voll investiert. nein, scheiße, Podcast-Fluch. Morgen ist bei $10. Lebensfest. Gut.
Ich wollte gerade sagen, du bist lang genug dabei im Podcast, um das zu wissen, Maul, verdammt.
Aber, ja.
Ja, LSD, komm. Was
ist
los?
Ja, also prinzipiell, Nasdaq ist auf jeden Fall 30% up year-to-date. Ich glaube halt, Dow Jones und Russell sind negativ mittlerweile year-to-date. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast. Und SPY macht halt irgendwas. SPY ist SPY.
60% plus.
50% plus year-to-date?
5.
Also, okay. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir Bärenmarkt-Rallye haben oder nicht. Oder ich lasse das mal die Putz von Dark Zonk entscheiden.
Also wenn wir, also bitte, wenn wir in einem Bullenmarkt sind, warum ist denn alles rot bei mir, ja? Habe ich die falschen Stöcker gewählt?
Faire Frage, ja.
Ja, na gut. Dimi, was sagst du? Sind wir aktuell, ist das aktuell ein Bärenmarkt, die größte Bärenmarkt-Rallye aller Zeiten oder sehen wir den Start des nächsten, ich finde auch so geil die Frage mit nächsten ewigen Bullenmarkt, das war schon so, so ein Widerspruch in sich, ey, so geil. Dimi, was sagst du?
Das Ding ist, wir hatten ja jetzt eine krasse, ich sag jetzt mal Bärenmarkt-Rallye, wir sind jetzt seitdem aber auch schon wieder krass rund, also year-to-date, wir waren ja bei, weiß ich nicht, 45% plus oder so im Nasdaq, jetzt nur noch bei plus 30. Und ich glaube, wir sind jetzt echt so ein bisschen weiter, dass es sehr flat einfach läuft. bis dann die ersten Zinssenkungen kommen. Und das dauert ja noch ein bisschen bis nächstes Jahr. Zumindest dieses Jahr kommen ja keine, also sehr wahrscheinlich keine Erhöhungen mehr. Aber ich glaube echt, dass wir jetzt erstmal weiter seitwärts laufen, bis es dann irgendwann, bis sich so abzeichnet, dass die Zinsen gesenkt werden, geht es wahrscheinlich wieder langsam hoch. Was natürlich auch reinspielt in die ganze Bewegung, sind so Sachen wie der Ukraine-Konflikt, jetzt das mit Israel, der Israel-Konflikt ist natürlich nicht so relevant jetzt für die Märkte, aber ich glaube, allgemein sinkt vielleicht so ein bisschen die Hemmschwelle für diese militärischen Auseinandersetzungen und das spielt natürlich auch nochmal in die Marktsicherheit rein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder die ganzen Unternehmen, alle schreiben gute Zahlen. Im Grunde macht es gar keinen Sinn, dass der Nasdaq flat ist.
Aber das ist doch auch so asozial, um da kurz zu unterbrechen. Alle schreiben so gute Zahlen, irgendwie Google auch letztens, Alphabet, richtig geile Zahlen halt. Dann war das Cloud-Geschäft nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hätte, aber trotzdem noch extrem profitabel, aber halt nicht, jetzt nicht vergleichbar mit einem AWS oder irgendwie so ein Azure von Microsoft und hat irgendwie eiskalt abgestraft.
Es ist so asozial. Es ist, also... Man versteht es nicht.
Es ist echt so. Davor hatten wir die ganze Zeit, wir haben schlechte Zahlen, die Aktie steigt, okay. Jetzt haben wir gute Zahlen, die Aktie fällt.
Weil Börse die Zukunft handelt.
Ja, die Zukunft, ja.
Das ist ein klassischer Sentimentalmarkt gerade, habe ich das Gefühl. Das Sentiment treibt und bestraft halt alles ab. Ich habe das Gefühl, teilweise Kommentare sind mehr ausschlaggebend wie irgendwie Earnings oder sonst welche wichtige Zahlen. Es sind schon extrem schwierig, so in einem Markt klarzukommen, in dem niemand weiß, was als nächstes passiert und vor allem, falls was passiert, wie der Markt überhaupt darauf reagiert.
Ich glaube, wichtig sind auch, hatte Snap schon Earnings? Wisst ihr das?
Ja, war schon.
Nachbörslich 14% im Plus für 2 Minuten, danach ging es 28% runter auf minus 14.
Ach, das war
plus 20 plus minus flat. Das war ganz wild.
Scheiß, ja, dann haben wir einen Bärenmarkt, tut mir leid. Also wir wissen es
nicht. Okay.
Snap hat kurz den Bullenmarkt ausgelöst und dann direkt Bärenmarkt eingeleitet.
Zwei Minuten ewiger Bullenmarkt.
Das ist für MSC-Verhältnisse die Definition von ewig, ja? Okay, Jungs, kommen wir zur nächsten coolen Frage. Und zwar, ich will gar nicht so viel Druck machen, aber ich freue mich am meisten auf die letzte Frage, muss ich ehrlich sagen, auf die größten Verluste.
Es wird ein 15-Minuten-Podcast und dann nochmal 15 Minuten letzte Frage.
Genau so. Nein, Quatsch. Die nächste Frage ist auch cool. Und zwar, die hat's, finde ich, auch in Sicht. Und zwar, wir fangen wieder mit Morph an. Warum betrachtet ihr Stop-Loss als eine Strategie für Papierhände, die am Ende scheitern?
Also wenn man jetzt von der Strategie Papierhände ausgehen, dann könnte man jetzt zum Beispiel den Flash Crash von 2000 zeichnen. Der war am 6. Mai. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war von einem Trader in London, Nvidia Singh. Der hat irgendwie 10 Jahre lang E-Mini Futures getradet als U-Prop Trader. Und da liest du eigentlich immer der Order Flow. Und da die ganzen Hochfrequenzhändler den Markt so dominiert haben, konntest du mit dem Orderflow nicht mehr wirklich traden. Und der hat sich dann selbstständig gemacht, wie man es kennt, im Kinderzimmer von der Mutter und wollte Citadel und den anderen Tradern richtig eins auf die Kappe geben und hat dann einfach begonnen, massiv große Orders, also für x Millionen, x hunderte Millionen reinzustellen, die danach automatisch zu canceln, sodass die großen Fonds ihre Orders anpassen müssen, weil sie ja versuchen, die Orders von Privatkunden gewissermaßen zu arbitrieren. Und eines Tages, um genau zu sein, am 6. März 2010, hatte das Programm als statt für 4 Minuten ganze 30 Minuten laufen lassen, hat es danach abgeschaltet und ist was essen gegangen. 20 Sekunden, okay, Nachdem er das Ding abgeschaltet hat, 6% Minus im Dow Jones, 8-faches Tageshandelsvolumen, alles durch Stop-Loss, weil die sich halt wie so selbst verwirklichen, wenn der erste Stop-Loss reißt und der massiv ist, reißen die weiteren Stop-Losses und es gibt einen Domino-Effekt. Genau.
Ja.
Und seitdem sind halt die Regulatorien auch ein bisschen angepasst, Aber finde ich schon krass. Der Typ hat, glaube ich, irgendwie 5-6 Millionen gemacht. Mhm. Hat es einen, glaube ich, einen Kumpel gegeben, der das Geld für ihn angelegt hat. Und okay. Der Typ hat ihn eigentlich am Schluss komplett weggescammt. Also der hat gar nichts gemacht aus den Millionen, die er gemacht okay. hat über Monate hin.
Okay, okay. Könnte man, was sagt man immer im Täglichen? Im Täglichen habe ich letztens auch was richtig Geiles dazu gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, weil ich mir Sachen nicht mehr so gut merken kann, seitdem ich Mitte 30 bin. Nein, irgendwie die, was war, der Knockout ist mein Stop-Loss.
Ja. Der K.O. ist mein Totalverlust.
Der K.O., ja, so, genau sowas, genau. Der K.O. ist mein Stop-Loss. LSD, was ist dein Stop-Loss?
Ich dachte immer, der K.O. ist der Margin-Call für Arme.
Ihr klaut mir die ganzen Sprüche, die ich durchgebe.
Das hast du echt aufgeschrieben, das ist scheiße.
Das war meine Überlegung. Egal, egal.
Also ich glaube tatsächlich, ich habe mit dem User, ich habe mit dem User Mein Name auf LSD mal einen Beitrag auf Mauerstraßenwetten über den Flash Crash 2010 und über den Typen geschrieben. Falls da jemand Muße hat, um das zu suchen, kann er gerne machen. Ich habe das ein bisschen dann ausführlich auch reingeschrieben. Und das Spannende an dem Typen war ja, er hat das Ganze, also diesen 6% Flash-Crash gemacht, ohne eine einzige Short-Position zu öffnen. Also das ging halt nur durch den Orderflow runter. Und aufgrund eben, dass die Großen dann ihre Marktpositionen anpassen mussten, um delta-neutral zu bleiben, ging halt der Markt 6% runter. Das ist ziemlich spannend. Er hat dann halt einfach nur den Markt, also die Idee von ihm war, den Markt runterzudrücken und dann am untersten Punkt long zu gehen. Und genauso hat er es dann auch gemacht.
Okay.
Ja, genau, und zu Stop-Loss, also ich bin prinzipiell auf der Seite von El Capatura. Ich trade eigentlich immer mit Stop-Loss, sobald Aha. ich eine Position eröffne, mache ich halt einen Stop-Loss. Aber ich finde es halt deutlich schwieriger, mit Stop-Loss zu traden, weil du halt einfach, also quasi so wie bei Optionen, du musst halt auch nicht die Richtung drinnen haben, sondern du musst auch die Volatilität einschätzen können. Aber prinzipiell glaube ich halt, dass Stop-Loss schon ganz gute Geschichten sind. Aber ich glaube halt auch nicht, dass nur der einzig wahre Weg zu traden über einen Stop-Loss ist. Also zum Beispiel, ich glaube, Bullenmarke aus dem täglichen tradet ja nur den zweimal geleveragten, ich weiß gar nicht, S&P 500 oder den All-American. Und er kauft halt...
Ja, ich glaube, das ist der All-American bei Bullenmarke, meinst du?
Genau, genau.
Ja. Ich glaube, das ist
also irgendein Gehebel, ne?
Ja, genau, und genau. Der zweimal leveraged, ja. Ich glaube, das ist der, aber ich könnte mich jetzt auch täuschen, aber ich glaube, das müsste der sein.
Ja, er spielt jetzt, also er kauft auf jeden Fall einen gehebelten ETF ja. und kauft halt am Weg unten rein und dürfte jetzt auch gestern, also am Freitag oder Donnerstag, nochmal auf Margin einkauft haben und tradet halt überhaupt nicht mit Stop-Loss und hat halt wahrscheinlich mehr Rendite als der Rest von Mauerstraßenwetten und drum wehre ich mich doch so ein bisschen dagegen, dass nur der einzig wahre Sache ist, mit Stop-Loss zu traden, wobei dann halt immer diese Trader kommen dann, wenn du 20 Jahre hältst, dann bist du ja kein Trader, sondern bist du Investor und so.
Okay.
Ist ja auch alles die letzten zwei Wochen gefallen im täglichen.
Ja, ja.
Das war ja mit dem 15 Millionen Margin Call wegen dem Stock Split, oder? Oder verwechsel ich da was?
Was? Wer? El Capatura hatte 15 Millionen Margin Call. Achso, nee. Bullmarkt. Ja, ja, genau, genau. Ja, der war das.
Stimmt. Ja, gut, euer Brecher wieder at its finest.
Ich meine, da bist du als Wachter, ne?
Stimmt, war das IBKR sogar?
Ja, ja, es war IBKR.
Ja. Natürlich, ja. Natürlich.
Aber da bist du halt wach. Stell dir vor, du bekommst so eine Benachrichtigung. Du bist wach, du bist da. Du bist 100% fokussiert.
Ja, kann ich verzichten. Ne.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich hätte, also natürlich war das dann ein Anzeigefehler, sollte man hier vielleicht auch dazu sagen, sonst lese ich morgen schon wieder auf dem Handelsblatt oder so irgend so einen Blogbeitrag, Mauerstraßenwetten lacht über 15 Millionen Margin Call oder irgendwie so ein Dreck. Aber irgendwie so ein Anzeigefehler wäre mir persönlich, also wenn ich sowas lesen würde, ja, boah.
Also nur um es festzuhalten, ich würde auch über einen 15 Millionen Euro Margin Call lachen.
Ja, ich meine, im Endeffekt, wie geht der Spruch, wenn du der Bank irgendwie...
Nicht meiner ist.
Ja, genau. Ach so. Ich dachte, du willst auf den Spruch hinaus, wenn du der Bank 500.000 Euro schuldest, ist es dein Problem. Wenn du ihnen 500 Millionen schuldest, ist es ihr Problem, ja? Aber okay. Dimi, was ist deine Meinung zu Stop-Loss? Ist das was für Anfänger oder haben wir dir alle Sprüche schon mitgenommen?
Nee, alles gut. hatten wir nicht jetzt mit Trade Republic und Tesla, dass da irgendwie alle möglichen Preisalarme ausgelöst worden sind?
Ah, das letztens. War auch, stimmt.
Und da frage ich mich, wenn man da jetzt einen Stop-Loss hat bei der Aktie, ist der ausgelöst worden? So bei Trade Republic kann ich mir das vorstellen.
Ja.
Weiß das jemand?
Also ich weiß es nicht, ob es ausgelöst wird, aber prinzipiell sind Alarme und Orderkurse nicht gleich. Also du hast die Alarme beim Broker liegen und die Orderkurse, also den Stop-Loss bei der Börse. Müsste rein theoretisch einen Unterschied machen.
Ich glaube auch. Ich glaube, das sind unterschiedliche Anzeigen. Aber ansonsten, ey, das wären ja rechtliche Implikationen, ne? Das wäre ja richtig heftig.
Ja, die also, Trade Republic wird wahrscheinlich so machen, klag uns doch. Und keiner wird klagen.
Ja.
Niemand wird Trade Republic für 200 Euro klagen.
Ja. Ja, vor allem mit welchem Geld? Erstmal alles Geld durch den Tesla verloren. Ah, nee, wobei ist ja gar kein wirklicher Verlust. Ist ja nur verkauft. Die waren ja nicht bei 30 Euro. Ja. Nee, aber Stop-Loss hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit der Strategie, die man fährt. Ne? Also es gibt ja auch viele, die schauen sich den Kurs an und sagen, ah, okay, die magische Grenze sehe ich jetzt bei weiß ich nicht, Nasdaq 14.000 ist jetzt ein krasser Widerstand, deswegen setze ich meinen Stop-Loss, weiß ich nicht, 50 Punkte unter 14.000 und dann fällt der Nasdaq genau auf diesen Punkt, die Hecken sehen nämlich einen Stop-Loss und dann steigt der Nasdaq wieder und du wurdest ausgeklopft, beziehungsweise hast verkauft. Und dann bist du raus.
Die Hecken sehen die Stop-Loss ja, ist halt wirklich also, im Waterflow.
Ja.
Das passiert schon, dass du über Stop-Loss rausfliegst. Und mir ist, also ich bin jetzt auch sicher viermal hintereinander am tiefsten Punkt rausgeflogen und eben direkt darauf ist die Aktie gestiegen. Aber es ist halt so ein Risiko, dass du eingehst. Am Ende des Tages versuche ich mich halt quasi für den 1% der Fälle zu schützen, wenn der Markt dann direkt so 86% runterknallt wie 2008. Da möchte ich halt nicht drin sein. Mhm. Und da zahle ich halt auch den Premium, dass ich am tiefsten Punkt rausfliege, obwohl die Aktie dann wieder steigt.
Ja, aber LSD, woran liegt das? Habt ihr in Österreich kein Internet, dass du dann einfach online gehen kannst, oder?
Das war's.
Hä? Ja, aber ich meine, du bist doch eh jeden Tag im Daily, 24-7 halt. Wenn der Markt 80% fällt, wirst du es mitkriegen. Wenn nicht, dann schreibe ich dir eine Nachricht. Ich kriege eine SMS. Nein.
Ja. Jetzt ist mir schon klar, dass du einen Spaß machst, ja, aber prinzipiell, du hast halt auch das psychologische Problem, wenn du dann halt runtergehst, ja. Verkaufst du halt einfach nicht mehr so. Aber auf jeden Fall hast du auch bei Stop-Loss, wenn du am amerikanischen Markt gebunden bist, also nur zu 15:30 bis 22 Uhr handelst, dass Aktien halt hart runtergappen können.
Mhm.
Das hatte ich auch diese Woche wieder, wo halt mein Stop-Loss massiv unterschritten worden ist. Mhm. Hat Marke drauf und du verkaufst halt also weit unterm Stop-Loss und im gleichen Handelstag schließt die Aktie aber wieder über dem Stop-Loss. Aber das passiert halt dann einfach.
Ja, ja.
Ich fand das ganz spannend, weil dann noch immer, also quasi, wenn du um einen einzelnen Punkt ausgenockt wirst oder getriggert wird oder so. Ich habe jetzt Market Wizards, irgendeinen Teil von Market Wizards fertig gelesen, wo es um Floor Trader ging. Also halt die Leute, die auf einem Parkett damals noch gehandelt haben, in Order Pits.
Mhm.
Und da war das halt wirklich so, dass die haben ja nicht nur den Stop-Loss gesehen, da gab es ja keinen Order-Flow, aber die wussten halt, wo alle anderen ihre Stop legen. Ist halt an einer riesigen Anzeigetafel gestanden. Und die Leute haben halt tatsächlich am Schlusskurs von den Kerzen alle ihre Stop gelegt und dann gab es dieses Liquidity-Hunting, was jetzt auch wieder verbreitet ist mit dem Fair-Value-Gap, wo dann halt einfach die großen Marktteilnehmer einfach genau den Stop-Loss aufgelöst haben, also halt genau zu dem Punkt, wo alle Stop-Loss gelegen sind. Dort sind alle Stop-Loss getriggert worden und dann ging der Markt in eine andere Richtung. Also es war damals schon, es wird wahrscheinlich immer noch so sein, eine Strategie, die von den Leuten, die das Geld haben, die für die Liquidität sorgen, genauso machen.
Aber das hört sich jetzt für mich so an nach einer Strategie, die wahrscheinlich damals schon nicht legal war, oder? Oder war das damals ja, komplett legal? Und
nee, das sollte legal sein, wenn du Einsicht in Orderflow hast.
Ja.
Ich meine, das ist ja das mehr oder weniger, was das Konzept von einem Hochfrequenzhändler wie Citadel oder so ist.
Genau. Du bräuchtest theoretisch nicht mal Zugang zu Orderflow. Es reichen eigentlich Level 2 Daten, dass du siehst.
Mhm,
okay. Also Level 2 Daten sind das Orderbook. Du siehst halt das Volumen und zu den Preisen, die gehandelt worden sind. Und du siehst alle Limit- bzw. Stop-Orders. Also du siehst halt nicht, ob es ein Limit oder ein Stop-Order ist. Aber du siehst halt bei Nasdaq 16.000 sind 14.000 Orders drinnen.
Mhm.
Du weißt halt nicht natürlich, ob das jetzt Stop- oder Limit-Orders sind, also ob die Leute da kaufen oder verkaufen. Wobei ich glaube sogar im Level 3 Daten siehst du es dann, im Level 2 Daten siehst du, Leute drin sind. Oder dann kannst du halt einfach den Markt kurz in die Richtung bewegen. Also ich meine, niemand interessiert es halt, deine 200 Euro zu nehmen, aber halt quasi, wenn alle Leute den Stop-Loss auf den 200 EMA legen oder so, dann bounced der Markt die ganze Zeit um diesen Widerstand.
Das ist ja auch einfach diese self-fulfilling prophecy, ne? Dass quasi alle denken, okay, da ist der Widerstand und deswegen liegt dann da auch ein Widerstand.
Ja, genau. Das ist vielleicht so wie bei Games, so wenn man sich da die ganzen Dinge angucken würde, dann würde man ganz viele bei 420,69 sehen oder so. Das würde mich mal echt interessieren, weil ich bin mir sicher, dass da in dem Bereich so alles mit 420 oder 69, es gibt ganz viele.
Ja, das Peak von GME war 420.
Ja, genau.
Ja, ich habe Screenshots gesehen, bei denen bei 420,69 Dollar alles verkauft wurde.
Ja. Man kann über die Affen sagen, was man will, aber das war schon verdammt lustig und geil.
Ja, Mann.
Oh Mann. Okay, Jungs. Wollt ihr noch was über Stop-Loss loswerden oder wollen wir zur nächsten Frage gehen?
Ja, ich glaube generell, wenn wir jetzt über Arbitrieren von Orderbooks reden, das klingt so böse. Der große böse Hedgefonds, der dir alles Geld aus deinem Stop-Loss wegfrisst. Man muss sich halt auch denken, für so eine Kursbewegung, die man machen will, das braucht es verdammt viel Kapital. Und wenn da, keine Ahnung, in 1000 Fällen einmal Titten hochgeht und du hast x 100 Millionen reingesteckt, um da, keine Ahnung, 5, 6 Millionen abzuholen, dann ist das halt weg. Dann bist du halt auch nur noch ein bisschen über Break-Even. Halt, wenn es Titten hochgeht für die, dann halt richtig so. Mhm. Ich glaube, die Marge da ist sehr, sehr klein und kein Privatanleger hätte irgendwie die Methoden oder das Kapital dafür, so eine Strategie zu fahren.
Ja. Ach, sorry, LSE, du kennst mich doch mittlerweile schon so lang. Habe ich jemals was Sinnvolles beigetragen? Ich sag ab und zu einfach immer. Ja, okay, cool, ja.
Aber also ich bin mir nicht sicher, ob das halt, also wenn du bei Arbitrage bist, dass halt zum Beispiel die großen Market Maker wie Citadel oder so, also die halt nur für Liquidity sorgen, glaube ich jetzt nicht, dass die Trader sind, die halt versuchen, den Kurs da jetzt ein paar Cent hoch zu pushen. Die betreiben halt Arbitrage im Sinne von Bid-Ask-Spread-Arbitrage oder Delta-Neutral-Geschichten oder so.
Die nehmen halt einfach den Spread im Hundertstel Cent-Bereich so.
Also ich würde schon behaupten, dass halt die Leute, die dann den Kurs um Cent pushen, dass das auch nur halt wirklich Sekunden in dem Trade drin sind. Aber ich glaube auch nicht, dass es automatisiert ist, aber ich weiß es natürlich auch nicht.
Die haben auch keinen Stop-Loss, denke ich.
Die kaufen einfach nochmal die gleiche, die doublen down.
Eben, immer wenn es runtergeht, einfach nachkaufen.
Aber
ich sag's mal so.
Deswegen finde ich es halt auch so schwer, also mache ich auch kein Geheimnis draus, Widerstände zu traden. Also ich bin halt ein ganz großer Gegner davon, Widerstände zu traden, weil halt einfach extrem viele falsche Ausbrüche drin sind. Und wenn du da halt zum Beispiel die Strategie von Zahlgraf anschaust, also mit dem 200er MA oder SMA, der kauft ja auch nichts anderes als einen Widerstand und verkauft den Widerstand, halt quasi, dass nur der SMA der Widerstand ist. Und der hat halt eine Gewinnwahrscheinlichkeit, ich glaube, von 30-35% und zahlt aber für jedes Mal Orderkosten und Steuern, weil sie Gewinn machen so. Und ich würde das halt auch psychologisch wahrscheinlich einfach nicht durchdrücken. Ich mache das dreimal, verkaufe dreimal mit Verlust, kein Bock mehr. Und genau dann geht es zum Mond wahrscheinlich.
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
Ja, aber er hat seine Strategie, seine Hausaufgaben gemacht und wenn er halt wirklich so dran glaubt, dann zieht das auch durch, denke ich. Das ist dann der Unterschied.
Also ich glaube an Zahlgraf, will ich ihn nochmal ganz deutlich gemacht haben, weil ich glaube, der wird noch was richtig Geiles zu verkünden haben bald.
Nee, ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Strategie nicht funktioniert, aber ich kann die Strategie niemals traden.
Ach so, okay.
Das ist nur aus meiner persönlichen Sicht. Also okay. Wenn du halt runter durchschnittest, so wie Bullenmarke, funktioniert das auf jeden Fall auch. Aber es wäre halt einfach nichts, ich würde es psychologisch nicht schaffen wahrscheinlich. Ne? Wenn meine Aktien so 50% im Minus sind und dann knall ich nochmal einen Tausender rein, ich habe null Bock drauf.
Das ist hier Verlierermentalität. Das ist hier ein Casino, ja? Du verlierst, du musst immer weitermachen, immer mehr auf Marge,
immer weiter drauf.
Drauf, immer
in die Gruppe.
95% der Spielsüchtigen hören auf, bevor sie das große losziehen. Genau.
Genau das. Oh Mann, Jungs. Kommen wir zur nächsten Frage, bitte, bevor ich noch irgendeinen anderen Schluss hier erzähle. Und zwar, auf MSW wird ja sehr viel über Steuern gesprochen, wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist. Obwohl offensichtlich hier niemand Gewinne macht, ist das Thema Steuern überbewertet?
Ich möchte, bevor er jetzt mal aufspricht, möchte ich sagen, Giro Olof soll sich ficken, weil der ist 76% year-to-date im Plus. Heißt Tätergang.
Okay.
Es steht auch literarisch so in unserem Skript drinnen. Fick dich, Olaf? Fragezeichen.
Schöne Grüße raus an den Dreh. Ich mag dich trotzdem. Auch wenn auf du Gewinne machst. Moritz, wie sieht's aus? Steuern, ist das überbewertet? Sollten wir die einfach abschaffen?
Ich wohne in der Schweiz, ich zahle gerne Steuern.
Oh Mann. Moritz schaut nur auf diese armen Steuerzahler runter und denkt sich so,
wenn du was anderes sagen würdest, wäre die Regierung
oder der Steuerzahler zahlen mich oder so.
Okay, das heißt, wir haben festgestellt, Morf zahlt keine Steuern. LSD zahlt man in Österreich Steuern, oder?
Ich will dir widersprechen, ich zahle Steuern.
Achso, okay.
Will ich hier ganz klar zu Protokoll setzen.
Falls das das Schweizer Finanzamt hier zuhören sollte, der gute Morf zahlt Steuern. Hast du sonst noch was zu dem Thema beizutragen, Morf? Ich habe Angst, weil wenn du nur eine kurze Antwort auf das Thema hast, dann werden die anderen zwei gar nichts zu dem Thema haben.
Ich zahle auf jeden Fall keine Steuern in der Schweiz.
LSD zahlt keine Steuern in der Schweiz, wir haben es hier gehört. Unwahrscheinlich auch keine in Deutschland, oder?
Nein, unwahrscheinlich, ja.
Oh, das sind schon zwei Länder, bei denen du Steuerflucht betreibst, aktiv.
In Österreich gibt es das schöne Sprichwort, oder gab es dann zur Corona-Krise, also 2020, es ist unwahrscheinlich, dass Corona in Österreich ausbricht, weil eine Hand wäscht die andere.
Oh Mann, ich liebe euch Österreicher einfach. Ja. Ich komme nicht drum herum. Es tut mir leid, aber es ist halt einfach so.
Ja.
Wie sieht's aus, Dimi? Du bist ganz normal wie ich auch in Deutschland. Das heißt, du zahlst genug Steuern.
Wir sind ja echt international wieder, ne?
Ey, wir sind super international hier. Jedes Mal gefühlt mit euch.
Das ist super. Dach-Podcast.
Wir haben mehr Diversity als jedes irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, Magazin oder was auch immer.
Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie über Steuern auf MSW gesprochen, aber ich habe auch wirklich keinen Gewinn gemacht, von daher ja, das unterstreiche die These. Aber das Gute an MSW ist einfach, du kannst wirklich irgendwelche Steuernfragen stellen und es gibt immer irgendjemanden, der darauf antworten kann. Das ist das Coole an MSW, finde ich, dass du wirklich immer jemanden hast, der dir weiterhelfen kann, finde ich.
Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Auch so richtig komplexe Einzelfallthemen, wo ich mir denke, okay, wer soll das wissen?
Ja.
Zwei Minuten später schreibt irgendwie Wormit in my asshole 420 die perfekte Erklärung dazu.
Ja, wirklich. Also großes Shoutout deswegen an MSW. Das macht das so geil, finde ich.
Habt ihr dass eure Steuerbehörde immer so euch so komisch anschaut, wenn ihr eure Steuererklärung einreicht? Oder bin das nur ich?
Was?
Okay, das bin nur ich, I guess.
Was heißt, reichst du die?
Schauen sich schon mal auf die Trades und denken sich, Alter, was machst du bitte für die 4 Euro Gewinn am Ende? Kommst du da mit deinen fucking 80 ausgedruckten Seiten mit Optionsassignment und Futures und...
Ach, das meinst du? Ich war jetzt ein bisschen verwundert, weil... Nee, ich war jetzt ein bisschen verwundert, weil bei mir, ich gucke da niemanden in die Augen. Das Finanzamt hier in Deutschland ist gesichtslos. Also, ich weiß nicht.
Alle Augen zu bei dir immer.
Nein, du gibst halt on und ab, du siehst dich in die Blicke. Du kriegst ab und zu mal ein paar komische E-Mails, Nachfragen, vor allem wenn du im Kryptobereich tätig bist, halt irgendwie dann fragen sich Leute manchmal, okay, ist das jetzt dein Ernst oder macht er gerade Spaß? Mit dieser, aber ich habe auch schon wilde Fragen bekommen für Kryptozeugs tatsächlich, ja.
Herr Monschella, hier haben Sie also $10.000 für Camcoin ausgegeben.
Ich liebe das Meme. Es ist nämlich so gut einfach. Schreib das mal rein, ich suche das schon seit Wochen tatsächlich. Ich wollte das einem Kumpel schicken, der Steuerberater ist. Weil ich finde das so geil, irgendwie so, Frage an das Finanzamt. So, ich habe 10.000 Euro im Cam-Rocket investiert, habe dann irgendwie mit dem, dann ist ein Rugpull passiert, aber irgendwie so ganz lange geht das.
Ja.
Und am Ende kommt irgendwie so, wenn ihr das habt, haut mal irgendwie, schickt mir das oder schreibt es in die Kommentare. Das ist echt ein gutes Meme. Aber ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir diese Frage aufgenommen haben, die ist scheiße. Wer hat das gemacht? Wolf.
Hey, ich weiß nicht. Von mir kam der Vorschlag für die großen Verluste, okay?
Ah, okay. Und da kommen wir jetzt auch. Das ist eine gute Überleitung, nämlich. Vielen Dank dafür, Wolf, und auch natürlich für den ganzen Podcast hier, der im Endeffekt von dir gesponsert wurde. Wir kommen zu den größten Verlusten. Wir hatten das schon mal mit den Braves, die hier anwesend sind. Und zwar geht es darum, in der Geschichte der Menschheit sind schon einige große Verluste passiert. Und das Ganze auch schon bevor es Mauerstraßenwetten gab. Man mag es kaum glauben. Habt ihr welche für uns mitgenommen heute, die ihr mal vorstellen wollt? Wolf, gerne wieder mit dir.
Ja, ich denke, wenn wir das Format genug lange machen, kommen hier irgendwie nur die ganz großen Milliardenverluste von großen Banken. Ich habe mir gedacht, bleiben wir mal auf dem Boden. Wir müssen nicht unbedingt nur bei Verlusten bleiben. Und ich habe uns jemanden ausgesucht, das kommt vom Herzen. Das könnte auch einer von uns sein. Der kommt nicht von MSW. Aber ich rede über den Benutzer U/fucking Barista. Der ist 21, studiert in Italien und der Corona-Dip kam. In Italien hast du keine geilen Neo-Broker. Er hat sich gedacht, Alter, ich kann bei den Amis auch nicht investieren. Ich gehe mit einem israelischen Broker für Kryptowährungen, mit eToro. Da kannst du zwar keine Aktien handeln, sondern nur CFDs mit extremem Hebel, aber kommt schon gut. Aha, gesagt, getan. Deine gesamten 3.000 Euro Ersparnis in einen Account geladen. Erster Trade. Covid-Crash kam, es ging nach unten. Was macht man als erstes, um so ein bisschen die Plattform auszutesten? Alle 3.000 Dollar nehmen, 20er Hebel auf die CFDs, die schon gehebelt sind, und Short Nasdaq. Ist schlafen gegangen, nächsten Tag aufgewacht. Sein Portfolio ist jetzt 60.000 US-Dollar wert. Geil. Verzwanzigfacht im ersten Trade über Nacht. Alle, die Reddit kennen, wenn du so startest, kann nicht Titten hochgehen. Er hat seine 60k, geht wieder all in. Ende der Woche hat 100.000 US-Dollar mit 21. Wer 100.000 US-Dollar mit 21 hat in Italien, der hat gewonnen, ne?
Ich finde gut, dass du in Italien gesagt hast. In der Schweiz, das war ja gar nichts.
Korrekt, also für mich ist das tragisch. Und er macht an dieser Stelle, macht er tatsächlich etwas Gescheites? Er zahlt sich 40.000 US-Dollar raus.
Oh, okay.
Richtig gescheit. Und er macht's weiter, mit Hebel. Nächste Woche shortet er den Markt mit einem Marktwert von 300.000 US-Dollar auf CFDs. Das heißt, Kaufkraft so um die 60 Millionen fast. Was kann possibly Titten hochgehen?
Ey, wie kann man so Eier haben in dem jungen Alter? Das ist ja der Wahnsinn, ey.
Das Ding geht gut. Und zwar zum vierten Mal in Folge. Der Junge hat 360.000 US-Dollar in seinem Portfolio nach 2 Monaten. Aber er will eine 500.000. Er braucht noch 140.000. Also zahlt er die 60.000, die er rausgezogen hat, wieder ein. Er nimmt die 360.000 Dollar am Tag, bevor sein Studium anfängt, und geht schon wieder short auf den Nasdaq. Mit einem 30er Hebel. Um 9 Uhr am nächsten Tag spricht Jerome Powell.
Uh-oh.
Was kann potenziell Titten hochgehen? Korrekt. Nichts, denn er schläft ein und verpasst die ganze Rede. Nächsten Morgen wacht er auf, schaut das Portfolio, 200 Dollar. Der hat 3.000 Dollar eingezahlt, ist jetzt noch bei 200. Wer denkt, Alter, den Typen sieht mal nie wieder auf Reddit? Der hat falsch gedacht. Es geht weiter. Es geht natürlich weiter. Er hat danach Ferien gehabt, musste natürlich arbeiten, um wieder ins Portfolio einzuzahlen. 2.000 Dollar eingezahlt. Was kann potenziell Titten hochgehen? Nach 2 Monaten steht er mit seinen CFDs wieder bei 86.000 US-Dollar. Mitte November hat er 200.000 US-Dollar. Nächster Screenshot von ihm. Er ist wieder all in. Nächster Screenshot, er hat noch 6.000 US-Dollar. Er entscheidet sich für die einzige richtige Lösung. All in. Ich muss wieder alles gut machen. Dass All in funktioniert. Er hat Ende Juli 37.000 US-Dollar. Er bekommt von seinem Broker El Toro einen Grappa geschenkt, einen goldenen Grappa. Den bekommst du, wenn du das Portfolio über eine Viertelmillion hast. Er hat zwar 90% Verlust gemacht seit den 250.000, aber er hat den Grappa bekommen. Und jetzt sind wir mittlerweile, haben wir heute den 28. Oktober 2023. Er steht bei 44.000. Er ist aktuell in seinen offenen Positionen 55% im Minus und ich wünsche dem Bre alles Gute für die Zukunft.
Ach geil, das ist noch eine ongoing Geschichte, oder wie?
Das geht noch weiter. Seit zwei Jahren geht das durch.
Ach, wie geil ist das denn? Ey, bitte erzähl mir, der Typ hat irgendwie ein Buch geschrieben oder irgendwie war in einem Podcast mit der Geschichte oder so.
Ja, jetzt ist er in einem finanzmarktrelevanten Podcast.
In dem finanzmarktrelevanten
Podcast. In dem einzigen relevanten Finanzmarkt-Podcast. Und der Break kann da nicht mal Deutsch, leider, ne? Also hier,
Ach, sonst hätten wir ihn einladen können, ey.
Eben. Mein Italienisch ist nicht mehr so gut halt, ja. Aber gut,
Weitere internationale Märkte mit dem Podcast.
Bre, wenn du das hörst, wir können hier mit DeepL bestimmt irgendwie was klar machen. Komm hier in den Podcast. Und, aber eigentlich hat Morf schon alles erzählt, also von daher bleib zu Hause.
Ich habe alle Zahlen richtig, sonst bekomme ich Haue.
Okay, das war jetzt eine krasse Vorlage.
Was ist denn dieser goldene Grappa, den er bekommen hat? Das check ich nicht ganz.
Bei eToro, wenn du ein Portfolio hast von über 250.000 US-Dollar, schicken die dir eine Customized Grappa-Flasche aus einem Holzbad dazu. Und die haben die halt schon hergestellt für ihn, weil er dabei, glaube ich, fast über 300.000 war. Und als er die paar Monate später bekommen hat, war er halt, glaube ich, irgendwie noch bei 6.000 Dollar. Und hat stolz gepostet, dass er die Rewards für das 250.000 Dollar Portfolio bekommen hat.
Die haben mir wirklich was geschickt? Ich dachte, das ist so eine Grafik, die er irgendwie in seinem Portfolio ansieht.
Nee, das ist diese Sachdividende, von der alle reden oder so.
Nein, Dimi, es gibt noch, Dimi, du bist von Reddit hier ein bisschen, es gibt noch Unternehmen, die echte Sachen schenken, nicht irgendwelche NFT-Avatars. Ruf aus an Toro, finde ich geil sowas, ja.
Und an Lind natürlich auch.
Natürlich, oder Linde, wie Linde ich auch zu sagen pflege.
Dimi, die fragt sich wahrscheinlich nur, er hat irgendwie 350.000 Dollar in Sand gesetzt, wo ist sein Steam-Cake?
Stimmt! Wie viel haben wir da eigentlich noch übrig? Wie ist denn da der Stand aktuell?
Ich weiß es gar nicht. Verdammt viele.
Was ist los, Jungs? Macht, Jungs und Mädchen, macht mal mehr Gewinn oder mehr Verluste.
Oder TTs mit Hochwähles, ne?
Oder, ja, scheiße. Das ist nicht das Einzige, was inhaltlich etwas beiträgt zur Community vergessen habe. Das spricht Bände. Aber gut.
Der gemeine LSD, User muss hier wieder für Qualität sorgen. Die Mods machen nichts.
Das ist echt so. Der Einzige, der hier nicht gemoddet wurde, bringt Qualität rein. Es spricht Bände eigentlich für die Community. LSD, hast du noch eine lustige Geschichte für große Verluste? Und erzähl jetzt bitte nicht über dein Wochenende.
Ich habe auf jeden Fall den Tag verloren heute. Ich habe mir vorgenommen, für morgen eine extrem coole Geschichte herauszuarbeiten und hab's irgendwie dachte, dass der Podcast morgen ist und muss jetzt ich habe währenddessen ChatGPT befragt und erzähle euch jetzt die Geschichte, die ChatGPT zu den Handbrüdern erzählt.
Ich will erstmal sagen, ich liebe deine Ehrlichkeit. Jeder andere hätte einfach jetzt die Geschichte erzählt und gar nicht so das Ganze drumherum, aber ich mag diese Ehrlichkeit und ich bin gespannt auf die Geschichte. Leg los. Ja.
Die Handbrüder haben in den Ende 70er Jahren, glaube ich, begonnen, Silber zu kaufen. Also man muss sozusagen die Handbrüder, das waren, ich glaube, zwei Brüder. Und die waren extrem reich, haben sich geerbt von ihrem Vater, der war Ölmagnat. Und der hatten damals einen Kontostand von 5 Milliarden US-Dollar, so Ende der 70er. Mhm. Und sie dachten, sie machen ihr Konto, verhundertfachen sie in einem Jahr und haben begonnen, Silber zu kaufen. Und haben anfangs haben sie halt begonnen, Silber in echten Unzen zu kaufen und Bahn und was weiß ich, also physisches Silber. Und das ging ihnen aber zu langsam. Also haben sie dann irgendwann auch noch Optionen und Futures auf Silber Kontrakte gekauft. Und das Ganze ist dann so eskaliert, also die haben sie dann noch mit Ländern zusammengearbeitet, wie Saudi-Arabien war dabei, oder ich glaube Firmen in Saudi-Arabien. Das weiß ich nicht, hatte ja keine Zeit zu recherchieren. Auf jeden Fall haben sie das Silber mit eigenen Flugzeugen nach London und nach Zürich gebracht, um dort halt ihr Silber zu lagern, weil sie Amerika nicht getraut haben. Und haben damit begonnen, Silber zu kaufen, wo der unterste Preis ungefähr bei $5 war. Und dachten, also sie wollten es halt mit guten Gewinn verkaufen und haben halt immer weiter Silber gekauft und immer weiter Silber gekauft. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hatten sie ein Drittel des ganzen Weltsilbers war unter ihren Kontrollen. Und damals war der Silberpreis bei ziemlich genau $49. Das heißt, ihr Investment hat sich ungefähr verzwanzigfacht zu dem Zeitpunkt. Und sie dachten sich, ist mir immer noch nicht genug, und haben weiter Silber-Futures und Silber-Optionen gekauft, weil physisches Silber war dann schon zu teuer. Bis dann die Börsenaufsicht kam. Ich glaube, das war die amerikanische Börsenaufsicht. Okay. Und die meinte, es gibt hier einen sehr schwierigen Fall. Und wir machen das, was die Börse immer in guten Zeiten macht, und sie haben den Kaufbutton abgedreht. Und du konntest keine Derivate, also keine Optionen und keine Futures mehr auf Silber kaufen.
Okay.
Und das ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nachbörslich passiert ist, aber es ist halt quasi in einer Spontanaktion entstanden. Niemand wusste davon. Uh-huh. Und damals hatten sie Silber, ich weiß nicht, in Höhe von ein paar Milliarden Dollar, und das war halt ohne Hebel gerechnet. Und der Silberpreis hat sich innerhalb von 4 Handelstagen hat sich halbiert. Und das Ganze war dann halt so mies, weil sie sie haben einen Margin Call nach dem anderen bekommen und konnten die Margin Calls nicht mehr bedienen und mussten halt ihre Silberpositionen auflösen. Und die haben halt begonnen, wie jeder Vernünftige es macht, mit den Derivaten, und haben quasi mit dem, dass sie ihre eigenen Long-Positionen aufgelöst haben, haben sie halt ihren eigenen Silberpreis noch runtergedrückt. Also sie hatten quasi einen Short-Squeeze in die andere Richtung.
Okay.
Und nach der ganzen Session sind von den 5 Milliarden Dollar, die sie von ihrem Vater geerbt haben, ist 1 Milliarde Dollar übrig geblieben. Also sie haben 4 Milliarden Dollar verspekuliert in dem Zeitraum. Aber es gab Unternehmen, es waren Minenunternehmen, Silberminenunternehmen, die Jungs darauf geklagt haben, dass sie in dem Zeitraum Verluste gemacht haben mit den Spekulationen. Die haben vor Gericht Recht bekommen, die Unternehmen. Aha. Und so mussten die Handbrüder, ich glaube 82 oder 83, irgend sowas, mussten Konkurs anmelden, weil sie die letzte Milliarde noch als Reparaturzahlungen vor Gericht aufweisen mussten.
Okay.
Und sie haben geschafft, was ihr Vater in 40 Jahren oder 50 Jahren aufgebaut hat, innerhalb von einem Jahr zu verspekulieren.
Autsch.
5 Milliarden Dollar.
Autsch.
Also damals 5 Milliarden Dollar. Das sind wahrscheinlich heute deutlich mehr.
Ja. Autsch, das tut weh. Okay. Fand ich jetzt ziemlich. Hättest du es nicht gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, dass du das jetzt irgendwie gratis recherchiert hast, um ehrlich zu sein.
Danke.
Also, ich fand das jetzt echt gut. Krasse Geschichte, okay. Ich weiß nicht, Dimi, hast du überhaupt noch was nach den ganzen Dingern, Vorlagen hier? Oder hast du in der Zeit wenigstens ChatGPT gefragt?
So ungefähr. Ich habe ein bisschen die Hausaufgaben von Mauve abgeschrieben. oder er hat zu einem Teil meine Hausaufgaben erledigt.
Hast du ihn erpresst damit im Schulhof irgendwie?
Maybe. Ich hatte heute leider nicht so viel Zeit. Deswegen hat Mauve mir ein bisschen geholfen, was geschickt. Und zwar habe ich was zur Sumitomo-Affäre. Also hier geht es einmal um die Sumitomo Corporation und den Händler Yasuo Hamanaka. Ganz kurz, Sumitomo Corporation, die waren schon im 17. Jahrhundert zu Shogun-Zeiten aktiv und waren Lieferanten von Kupfer und haben sich dann immer weiterentwickelt zu einem großen diversifizierten Handelsunternehmen für alles Mögliche, also halt vor allem Metalle, Kupfer, Getreide, Industrie und so ein Kram. Und Yasuo Hamanaka, auch bekannt als Mr. Copper oder Mr. 5%, war der Head Copper Trader des Unternehmens. Also 1986 wurde er ernannt. Und es geht vor allem um den Handel mit Kupfer jetzt. Ganz kurz zu Kupfer, ist ja ein eher illiquides Gut, weil es kann halt schwer transportiert werden. Wenn also irgendwo Shortages auftauchen, kann man nicht easy von einem Land, wo mega viel ist, was darüber schiffen, weil die Transportkosten das natürlich wieder negieren. Und dieser Yasuo Hamanaka, Mr. Copper oder auch Mr. 5%, wird so genannt, weil er quasi 5% des globalen Kupfer, Kupferhaushalts kontrolliert. Mhm. Also okay. 5% ist dementsprechend auch eine massive Position, mit der man auch eine Menge Schabernack treiben kann.
Mhm.
So, Hamanaka wurde 1986 Head Copper Trader des Unternehmens. Die ersten Jahre glänzte er auch durch starke Renditen. Er kaufte Aktien von Kupferunternehmen und manipulierte den Underlying-Kauf Kupferpreis durch massive Kupferterminkontrakte. 1991 warfen diese enormen Futures-Käufe, 1991 warfen die enormen Futures-Käufe Fragen beim Rohstoffhandel in London auf. Die Ermittlungen blieben aber ohne Erfolg. Im Grunde muss man das so sehen: In den USA muss man ja quasi seine Short-Position, alles Mögliche angeben. In London ist es aber nicht so. Das heißt, er konnte quasi wirklich machen, was er möchte. Es ist nicht wirklich aufgefallen. Das heißt, niemand wusste auch wirklich, wie viel Hamanaka wirklich hält.
Okay.
1993 erkannte er dann den wachsenden Kupferbedarf in China und lancierte eine massive Position an, was China nicht sehr mochte. China hat dann verbales Mobbing des Kupferpreises gestartet, indem offizielle Posten der Regierung den Kupferpreis mit Kommentaren niedrig hielten. Also sie haben quasi den Kupferpreis runtergesprochen. Dadurch geht der Trade von ihm durch Zeitwertverlust tittenhoch, ist aber noch über dem Handelspreis. Yasuo bekommt ein bisschen Panik, beginnt mit dem Fälschen von Bilanzen und Handelsberichten, da er denkt, es dauert nicht mehr lange, bis der Markt dreht, und er will halt seine Position nicht verlieren. Er kauft auch erneut massiv nach, bis es dann einfach nicht mehr geht. 1996 meldet das Unternehmen dann die kriminellen Machenschaften von dem Trader. Und der Kupferpreis, also ihr müsst wissen, der Typ hält 5% des Kupfers, ne? Und dann werden diese kriminellen Machenschaften aufgedeckt. Der Kupferpreis sinkt um 27%. Da seine eigene Position halt 5% aufmacht, dumpt Sumito die fast wertlosen Futures erneut in den bereits fallenden Markt, was den Markt noch weiter runterschmeißt. An diesem Tag realisiert das Unternehmen Verluste von 2,6 Milliarden US-Dollar und Hamanaka wird zu 8 Jahren wegen Marktmanipulation verurteilt. Er hat mit ein paar anderen Banken noch zusammengearbeitet. JP Morgan zahlt 250 Millionen an Fines, Merrill Lynch 275 Millionen und UBS 85 Millionen. Zum Höhepunkt hatte sich das Portfolio von Hamanaka auf 2,53 Millionen physisches Kupfer und zusammen mit Terminkontrakten das Recht auf 25% der weltweiten Kupferreserven hochskaliert. Also der Typ hatte einfach 25% der weltweiten Kupferreserven.
Wow. Wild. Okay. Junge, Junge. Ich bin noch ein bisschen perplex, weil du hast China falsch ausgesprochen.
Das heißt China.
Ich habe ihm das sogar ins Skript geschrieben, dass er China sagen soll, wie er das drin. Nicht mal vorlesen kann der Mann.
Okay, krass. Ich weiß nicht, habt ihr noch eine oder hat jeder wieder nur eine vorbereitet, wie es sich gehört?
Ich habe jetzt keine vorbereitet, aber so vom Top of the Head kann ich schon noch eine erzählen.
Ja, Morf, dann hau raus jetzt hier. Wir müssen irgendwie die Stunde füllen. Nein, Quatsch.
Ja, muss ich ein bisschen strecken, ne? Ich weiß nicht, seid ihr auf bei den Fettbürgern auch aktiv oder eher nicht so? Ja,
auch, du meinst beim Original, also bei der Fälschung Wall Street Bets?
Genau. Bei den Nachmachern von uns.
Bei den Nachmachern, die unseren Namen geklaut haben. Ab und zu tatsächlich mal, ja, aber irgendwie, ich habe da keinen Überblick mehr, leider.
Kennst du die Geschichte von Jim C. Belfort?
Nee.
Das ist okay. Auch wieder so ein junger, aufstrebender Mann. Befasst sich seit kurzem mit dem Kapitalmarkt. Denkt, der Markt wird von Nancy Pelosis Mann irgendwie komplett gegen die Wand gefahren. Und dann stirbt leider sein Vater. Und okay. Er erbt zusammen mit seinem Elternbruder ein Haus. Das Haus ist 1,2 Millionen US-Dollar wert. Und was macht man mit 18, wenn man seine Eltern tragisch verloren hat, aber finanziell gut aufgestellt ist, etwas Geld geerbt hat und ein Haus und man muss keine Miete zahlen? Genau, man läuft 8 Stunden später in die Bank, gibt seine Haushälfte zur Hypothek frei, um 600.000 US-Dollar für Robinhood zu bekommen.
Oh Junge! Okay, okay. Ja,
sein Gedankengang ist tatsächlich nicht schlecht. Er denkt sich, mit Optionen kaufen kann ich Prämien verdienen und kann mir meine Uni finanzieren. Ist so weit, so gut, perfekt. Problem ist, er hat keine Ahnung von Optionen. Und das Erste, was er macht, SPY ist bei 4,30 ungefähr. Das müsste Juni 23 gewesen sein. Er kauft SPY-Shares mit seinen gesamten 620.000 Dollar Equity, die er besitzt, und verkauft Covered Calls dagegen. SPY geht gut. Sie sind noch nicht am Call Strike. Also eigentlich das perfekte Szenario. Du bekommst den Gewinn von der Aktie und du bekommst die Prämie vom Call. Er weiß aber nicht, wie die Covered Calls funktionieren, die er verkauft hat. Und er sieht nur rot. Die sind rot. Die sind nicht mehr so viel wert, wie ich sie verkauft hatte, weil der Strike-Preis halt hoch ist. Also liquidiert er seine gesamte Position, macht Gewinn, denkt aber, er hat Verlust gemacht. Um das Ganze, dass das Ganze nicht mehr passiert, dass seine Calls nicht gegen ihn laufen, kommt er auf eine bessere Idee. Credit Spreads. Du kaufst einen Put dagegen, um deine Downsides zu minimieren. Dass die Short Puts, wenn es gegen oben geht, das nicht bearish ist.
Okay.
Er merkt aber nicht, dass das sein Risiko nicht minimiert, sondern dass das einfach eine Flatte Theta-Strategie ist. Also geht er mit seinen ganzen 630.000 irgendwas Dollar mit dem Profit, der er vorhin gemacht hat, am Tag vorhin, geht er rein. Der Markt steht natürlich nicht flat. Sein erstes Leg geht komplett Titten hoch. Er verkauft das falsche Leg, weil er denkt, die Call-Side sei die Absichtung gegen unten.
Klasse.
Merkt es zu spät, Geld ist weg.
Oh.
Der nächste Post, den man von diesem jungen Mann sieht, ist ein Post mit relativ wenig Hochwillis in einem christlichen Subreddit, in dem, dass er sagt, er hat sein ganzes Geld verloren, seinen Vater, sein größerer Bruder hat ihn aus dem eigenen Haus rausgeschmissen. Er hat jetzt irgendwie doch noch irgendwie Hypothekschulden von der Bank und er ist jetzt Christ. Also, wenigstens hat er den Glauben zu Gott gefunden durch diese Story. Portfolio weg, Haus weg, aber zu Gott gefunden.
Gibt Schlechteres, würde ich sagen.
Junge.
Gibt aber auch deutlich Besseres.
Ja.
LSD hier, richtig in der Aufklärungsmission hier. Du musst aufpassen, dass du beim Augsburg-Treffen mich nicht irgendwie konvertieren möchtest da zu deiner.
Ach, du kommst jetzt doch.
Jetzt habe ich mich verraten. Morf, erstmal danke für dich, für die geile Geschichte. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde das Thema irgendwie tausendmal lustiger, wenn es irgendwelche User auf Reddit sind, als irgendwelche Investmentbanker oder so.
Weil, ja, dachte ich mir. Deswegen habe ich nicht Reddit-Leute rausgenommen.
Weil das hast du auf jeden Fall noch nie gehört. Außer du bist halt ultra-retard und 24-7 auf Wall Street Bets unterwegs.
Ist ja der Owl an der Stelle.
Aber ja, ansonsten habe ich mir überlegt, tatsächlich Thema Augsburg-Treffen. Ich glaube, der Podcast kommt nämlich davor raus, tatsächlich. Weil wir aktuell nicht mehr so viel in der Pipeline haben, weil irgendein Podcast-Host war mal für eine Woche oder so einfach weg. Und deswegen, ich weiß nicht warum.
War das dieser Typ mit der Hupe?
Genau. Nein, Jungs, Augsburg-Treffen, Community-Treffen in Augsburg, im schönen Augsburg, weil die Idee kam, dass wir nicht immer uns im Süden treffen. Und dann haben wir gedacht, Augsburg ist nördlich von München. Von daher treffen wir uns jetzt mal im Norden Deutschlands. Und zwar am LSD, helf mir. Wann ist das nochmal? Am 9., oder?
Im Dezember, 9. Dezember müsste
es sein. Yes, siehst du, ich weiß sogar den Tag.
Ja, 9. Dezember.
9. Dezember diesen Jahres Treffen, MSW Community Treffen in Augsburg, im wunderschönen Norden Deutschlands, in der Stadt Augsburg. Und es ist einiges geboten. Förli Fuchs organisiert das Ganze. Der Bray kennt sich sehr gut aus in gefühlt allem, worüber er schreibt. Von daher, kommt rum. Ja, ich weiß nicht, ich hatte nichts mehr.
Nee, ich hab mir irgendwann mal überlegt, das ist schon länger her, dass ich schon so lange auf Mauerstraßenwetten dabei bin, dass ich mich noch daran erinnern kann, wann der Furly Fuchs das letzte Mal über den Kapitalmarkt geschrieben hat.
Was wann?
Nee, es war nur ein Spaß, weil er nie über die Börse schreibt, nur über Clubs, Schwulenbars.
Jeder normale MSW-User.
Also Börse ist ja auch scheiße und langweilig. Was willst du mit dem? Das bringt doch alles nichts, LSD. Ja.
Geht eh nur runter.
Geht eh nur runter, ja. Dann, keine Ahnung, dann, es geht runter, dann wird Rudner gebannt, dann geht's weiter runter und ein bisschen hoch und dann kommt er wieder und es geht wieder runter. Irgendwie, das ist... Aber kommt zum Community-Treffen nach Augsburg. Es wird sehr, sehr gut am 9. Dezember. LSD kommt auch, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich werd das mit Circle Heinz.
Circle Heinz kommt auch, auf den freue ich mich auch schon sehr. Wer kommt noch? Hast du die Liste?
Es haben über 20 Leute zugesagt. Nee, ich habe jetzt gerade keine Liste bei der Hand. Es haben über 20 Leute zugesagt. Dezem, glaube ich, ist im Gespräch, aber kommt.
Dezem kommt, ja, Dezem kommt auf jeden Fall. Ich mache mal die Liste auf, ich liege jetzt mal die Leute. Es kommt, AM kommt, München Legende. Ani Hart kommt, eieieiei. Da weißt du schon jetzt, dass es nicht jugendfrei wird, das Event auf jeden Fall. Der natürlich Schlachtschinken kommt, auch wenn er in München wohnt. Er kommt extra in den Norden des Landes nach Augsburg gefahren, geflogen wahrscheinlich. Wahrscheinlich fliegt er.
Privatjet.
Dalai Lama kommt vorbei, die war in Frankfurt dabei. War die letzte Frau stehend. Knallhart. Härter als alle anderen, die bisher auf dem Community-Treffen waren, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall das Durchhaltevermögen da irgendwie angeht. Also sie war da, glaube ich, noch bis am nächsten Tag. Ich habe schon zweimal geschlafen. Also ich habe geschlafen, bin aufgewacht, habe einen Mittagsnap gemacht, bin aufgewacht und dann schreibt sie geht jetzt nach Hause. Also es ging echt lang in Frankfurt anscheinend und sie waren da anscheinend bis zum Schluss dabei. FC4 kommt vorbei. Den Brief, da freue ich mich auch schon, den zu sehen. Den habe ich auch oft schon abgesagt auf den Community-Treffen und ich glaube, das ist ein ganz lustiger. Lubo, Kaidahai, Lubo sowieso eine Legende, müssen wir nicht reden. Sterl Ignaz, Slow Loris, MDMX, der war in Frankfurt auch dabei, guter Bre. Alles gute Bres, ich lese jetzt nicht alle vor, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das angefangen habe. Aber auf jeden Fall richtig viele. Wolf of Stock, Emma Charlotte natürlich, aber die ist ja immer dabei. Ja, und ich mache jetzt nicht weiter. Ein Eltern und so. Die Klassiker, die immer da sind und viele, die zum ersten Mal da sind. Also insgesamt haben jetzt 24 Leute schon zugesagt laut der Gruppe. Es wird sehr, sehr gut. Kommt gerne vorbei, 9. Dezember. Abschließende Worte. Ich weiß nicht, Molf, hast du noch was zu sagen an die Bres und Bretinas hier auf der Mauerstraße?
Der Bre, der Prophet, hat immer recht. Grün bei Schließung.
NSD, wie sieht's aus? Letzte Worte, die du sagen willst.
Letztes Jahr war Community-Treffen in München um die Zeit. Es war arschkalt, wir hatten minus 17 Grad. Zieht euch viel an für Augsburg.
Das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Letzte Worte, Dimi.
Ich möchte gerne Finanzstunder grüßen. Ich liebe dich. Always.
Okay, jetzt werden anscheinend auch schon die Doppel-Accounts gegrüßt. Okay, das ist neu.
Ich wollte es nicht sagen.
Kann man mal machen, wenn man wirklich die Leute davon überzeugen will, dass man nicht Finanzflunder ist, dann kann man das, Finanzforelle, dann kann man das natürlich machen. Bres, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch wieder zu schnacken. Auch an alle, vielen Dank, die zugehört haben. Wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne ein Abo da auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, wie auch immer. Wir freuen uns sehr über ein Abo und natürlich auch über eine Bewertung, denn es gibt jeden Donnerstag eine neue Folge und jede Folge ist immer besser als die Folge davor. Das ist das Versprechen. In ewiger Liebe, euer Manscheller.